HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV.
Meine Frau.
Heute nehmen wir wieder remote auf, aber das ist ja eigentlich egal. Mit dabei ist Muchel.
Moin, Jungs.
Kai ist auch mit dabei.
Moin, moin.
Und Bones ist entweder wieder einlochen oder muss aufs Kind aufpassen. Leider nicht mit dabei. Ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Und heute haben wir viele kurze, coole Themen für euch vorbereitet. Natürlich gucken wir aufs Sandhausen-Spiel. Schauen wir nochmal auf die beiden Neuverpflichtungen. Doyle, spricht man den, glaube ich, auf. Doly, Doyle und Vuskovic. Natürlich haben wir Leistner abgegeben, sehr schmerzhaft. Wo der jetzt spielt, werden wir auch noch kurz drüber sprechen. Und dann noch die 10 Millionen Corona-Hilfen. Skandal, dass HSV weniger Zuschauer haben darf als St. Pauli. Und dann haben wir noch ein, zwei andere Themen, auf die wir eingehen. Also eine richtig coole Folge steht uns bevor. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der letzten Woche an, mit den Fakten. Denn letzten Mittwoch, bevor wir auf das Sandhausen-Spiel gehen am Samstag, hat das Transferfenster geschlossen. Und Muchel, du hast ja gesagt, du bewertest Jonas Bolt und das sportliche Führungsteam erst an dem Tag, wo das Transferfenster schließt. Jetzt haben wir zwei neue bekommen. Einmal Tommy Doyle und, wie hast du mit Vornamen? Vuskovic?
Mario.
Vuskovic. Vuskovic, wie bewertest du denn jetzt die Transfers?
Ich würde sagen, die Jugend. Kurz zusammenzufassen. Nee, also beide Spieler, die ich oder die wir ja auch in Folgen zuvor oder allgemein überhaupt nicht auf dem Zettel hatten. Man kann schon sagen, dass beim HSV mittlerweile echt im Hintergrund gut gearbeitet wird, dass Sachen nicht mehr so an die Öffentlichkeit kommen, wie es sonst die Jahre zuvor häufig gewesen ist. Zwei Spieler, zu denen ich eigentlich gar nicht so viel sagen kann, weil ich sie nicht so wirklich auf dem, das heißt nicht wirklich, sie überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, habe mich natürlich dann YouTube-Videos angeschaut und so ein bisschen gelesen.
Das sind immer die geilsten, ne? So Zusammenfassungen. Ja. Ich dachte, da könnten wir auch Bundesliga spielen, wenn von uns eine Zusammenfassung geschnitten worden wäre.
Ja, vielleicht. Aber also, nein, ich finde, es zeigt ganz klar den Umbruch vom HSV und die neue Vorgehensweise vom HSV, dass man wirklich auf junge Spieler setzt, wirklich gar nicht mehr die Säulenspieler anvisiert. Und ich bin echt gespannt. Also der Vuskovic, finde ich, macht zumindest einen sehr stabilen Eindruck. Mit den Man City-Spielern hatten wir ja bisher nicht immer Glück. So, deswegen bin ich mal gespannt, wie der Tommy einschlagen wird. Also ja, um mal ein Fazit zu ziehen zur sportlichen Führung. Es ist okay. Ich finde,
du gibst eine Gnadenfrist.
Ja, also klar, ich meine, die Spieler müssen jetzt auch delivern und das muss irgendwie alles zusammenpassen. Aber ich finde gut, dass es relativ unaufgeregt war. Ich wünschte mir natürlich trotzdem immer, dass wir schneller diese Transfers irgendwie unter Dach und Fach kriegen, dass man mit einer Mannschaft arbeiten kann über einen längeren Zeitraum. Jetzt ist natürlich nochmal die Länderspielpause. Ich glaube, der Tommy Doyle, der ist jetzt noch mit der U21 von England unterwegs und ist noch gar nicht beim Kader. Dementsprechend hat der natürlich noch überhaupt keine Zeit, sich einzugewöhnen. Im Gegensatz zu Mario Vuskovic, der schon voll im Training mit dabei ist. Also bis die dann wirklich helfen, vergehen auch wieder noch ein paar Wochen. Und sowas wünschte ich mir natürlich irgendwie, dass sowas alles in der Sommerpause geschieht, dass man einfach mit einem Team arbeiten kann. Und gerade wenn wir mit unserem Trainer irgendwie ein neues System haben, dass alle wirklich darauf eingestellt sind. Aber
wenn ich einmal reingrätschen darf, da gab es dann ein Interview auf hsv.de von Jonas Bolt. Also muss man natürlich sagen, beim eigenen Verein ein Interview. Das muss natürlich auch sitzen, aber das saß, fand ich auch. Und da hat er gesagt, wir verfolgen einen konsequenten Plan. Und mit den Transfers ist natürlich auch irgendwie so ein wenig der konsequente Plan weitergeführt worden. Und er hat auch gesagt, das Spielsystem unter Walter ist gar nicht so anders wie bisher, weil man hat immer noch viel Ballbesitz, ne? Also vorher hatte man unter Tune ja auch viel Ballbesitz. Man will das Spiel immer noch bestimmen. Es ist nur, also das hat jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber gefühlt ein wenig riskanter geworden. Teile ich so 50-50. Man muss sagen, es ist schon eine Umstellung, aber es ist jetzt nicht völlig von Konter auf völlig crazy Pressing oder so.
Aber also finde ich ja ganz spannend, wenn er sagt, dass sie ihren Weg auf jeden Fall konsequent weiterverfolgen. Wenn man diesen Weg hat, und der wird ja nur nicht erst in den letzte Woche irgendwie vom Transferende, vor dem Transferschluss irgendwie, wird dieser Weg ja nicht erst ausgegeben worden sein, dann finde ich, sind die Transfers schon echt auf den letzten Drücker gemacht. So, ne? Und ja, ich glaube, dass das Geld, was wir irgendwie zur Verfügung hatten, das hätten wir auch schon Wochen vorher gehabt. Da frage ich mich dann, warum man dann noch so lange warten musste, um diese Transfers einzutüten. Okay, bei Vuskovic, klar, wir haben jetzt noch Leistner abgegeben, aber ich glaube, der Plan mit Leistner abzugeben, der stand vorher auch schon im Raum. Ich glaube,
ja, da ganz kurz nur, Leistner ist nach Belgien gewechselt, genau. Und nach Trude oder Trüden oder wie man das ausspricht. Und wer ist dort Coach? Ihr wisst es wahrscheinlich alle schon, aber Bernd Hollerbach ist Coach. Und welcher HSV-Spieler spielt auch da?
Es ist nicht Icke Hessler, aber eine ähnliche Größe.
Korrekt, Ito. Ito spielt auch da. Ich glaube, spielt auch dort immer noch keine tragende Rolle in der Mannschaft, aber wahrscheinlich immer noch ein guter Einwechselspieler.
Ja. Ja. Ich habe Ito letztens bei Instagram mal wieder gegoogelt und gegoogelt sei schon, bei Instagram gesucht und man würde nicht denken, dass er noch im Fußballbusiness unterwegs ist, sondern eher so als irgendein Hipster oder Modeikone irgendwo unterwegs ist. Also
ich finde K-Pop, so ein bisschen.
Ja. K-Pop trifft es gut, ja.
Kai, dein ehemaliger Nachbar, ne?
Ja, absolut. Also grausames Beispiel für ist ja auch, finde ich trotzdem nicht übertrieben, aber war mal so ein Talent. Ich finde, da fehlte nicht viel, dass man da, da haben die Kommentatoren ja im Fernsehen schon geschwärmt, einer der wenigen, der 1-gegen-1 gehen kann, er war erfrischend, kam rein, alle dachten, das ist das neue Talent, damals noch zusammen mit Arp, also da war wirklich gerade so eine Sternstunde, was die Jugend des HSV anging, und dann sieht man wirklich so von, wie schnell es bergauf und wie schnell es bergab in den Bewertungen geht. Da war damals so, ne, ich habe damals übertrieben, aber sagen wir mal unübertrieben, so 10 bis 20 Millionen können solche Spieler schnell wert sein, wenn sie die Leistung auch nur ein bisschen länger konstant halten und sich einen Stammplatz erkämpfen. Und jetzt siehst du das am Ende des Tages, wie brutal der Profisportler bei Ito ist, dass der da am Ende in der, finde ich, zweitklassigen Liga beim zweitklassigen Verein absolut seine Rolle nicht mehr findet und sich da nicht mal durchsetzen kann. Also das ist ja dann fast schon Amateurkicker.
Ja, das ist korrekt. Und man könnte fast sagen, apropos Amateurkicker, wir haben viele also bei Instagram ja, ne, wieder Fragen gestellt, wie jedes Mal unter unserem Account HSV, meine Frau. Könnt ihr uns immer zu jeder Folge Fragen stellen und wir versuchen natürlich möglichst viele mit reinzunehmen. Und die ersten 5, die reingekommen sind, und das Thema wollten wir gar nicht so thematisieren heute, waren aber tatsächlich über Kühne. Und da hat 1887 geschrieben, Kühne haut wieder einen raus. Nervt der Typ euch auch so doll? Phil 87 schreibt, was haltet ihr von Kühnes Aussagen? Und schreiben noch ein paar irgendwie so nach dem Motto Kühne. Was sagt ihr denn? Habt ihr Kühne Aussagen gelesen?
Ja.
Kai, du hast sie doch vor dir liegen. Kannst du noch mal irgendwie vorlesen, was da los ist?
Genau. Was er gesagt hat? Es ist schon ziemlich bitter und traurig, weil erstmal hat Kühne ja eine Art für alle, die das Interview nicht kennen, er haut ja immer nur so 2-3 Sätze raus, so à la Big Boss mäßig und erklärt sich nicht lang oder redet nicht lang um den heißen Brei herum. Und er hat jetzt einfach, man kann das Interview fast in 3 Sätzen zusammenfassen. Er hat gesagt, beim HSV wird herumgewurstelt. Das zeigt sich darin, was ihr auch schon beschrieben habt, dass man erst auf Säulenspieler gesetzt hat und jetzt auf junge Spieler wild aus Europa zusammenwurstelt.
Man kann es ja aber mal vorlesen.
Das ja, ist also beim HSV wird rumgewurstelt wie eh und je. Im vorherigen Jahr setzte man auf ältere Spieler, die aus unterschiedlichen Gründen nach einem Jahr wieder abgewandert sind. Jetzt will man der Jugend den Vorrang geben und verpflichtet zusammengewürfelte, unbeschriebene Blätter. So, das ist, finde ich, sogar noch eine inhaltliche Kritik. Hört man nicht gerne und sicherlich fördert das jetzt auch nicht den Zusammenhalt im Verein, aber immerhin ist da noch Inhalt drin. Danach geht es so ein bisschen unter die Gürtellinie, muss man sagen. Er sagt, der HSV, zweite Liga, das nimmt ihn jetzt nicht mehr so mit. Also es ist jetzt nicht mehr so Feuer und Flamme. Und er würde sogar jetzt eher die Spielweise vom FC St. Pauli attraktiver finden. Und ja, und beim HSV klebt das Pech immer an den Haken und bei Pauli irgendwie nicht. Also das
ist dann, er hat wortwörtlich gesagt, also ich kann sie ja mit ans Millern-Tor nehmen, schreibt der Journalist. Und dann sagt er, die spielen besser. Das ist schon erstaunlich. St. Pauli tickt da anders. Dem HSV klebt das Pech und das Unvermögen an den Haken. Also das hat er wortwörtlich gesagt. Und also ich muss sagen...
Also von mir aus kann er zu St. Pauli gehen.
Genau, ja.
Aber, Scheiße zieht Scheiße an. War immer ja, schon so.
Aber ich muss sagen, ich finde, irgendwie hat er halt auch einen Punkt. Ne? Man kann das halt so irgendwie so, ich sag jetzt mal so relativ, er betrachtet das ja sehr nüchtern mittlerweile. Ne? Er ist halt nicht mehr diese emotionale Verbindung zum HSV anscheinend, aber sein Punkt ist ja, letztes Jahr setzt man diese Strategie mit solchen Spielern, dieses Jahr macht man junge Spieler, diese jungen Spieler sind irgendwie, keine Ahnung, nichts Halbes, nichts Ganzes, ne? Also jetzt nicht die größten Talente, natürlich kann man sie jetzt auch nicht leisten so, aber sind halt zusammengewürfelt und aktuell ist St. Pauli besser, stimmt ja auch so ein bisschen, ne? So halb, sagen wir zwar so, also ich finde besser nicht, aber sie spielen vielleicht in den ersten 5 Spielen so ein bisschen attraktiver und was vor allen Dingen stimmt, ist, dass HSV klebt das Pech an den Hacken. Also Unvermögen auch ein bisschen, aber das Pech, aber das klebt uns halt leider seit 10 Jahren an den Haken. Also von daher ist das, ich finde, seine Aussagen, worauf ich eigentlich unterm Strich hinaus will, sind gar nicht so scheiße, also so scheiße nicht. Also ich bin jetzt auch kein Riesenfan, aber ich finde jetzt nicht so nach dem Motto, ey Kühne, halt deine Fresse, verpiss dich. Er wurde jetzt halt gefragt, er hat seine Meinung, ich finde, die Meinung kann man haben und die kann man auch argumentieren. Also jetzt nicht, wo ich sage so, ey, Entschuldigung, sind Sie völlig geistesweltfremd oder so, sondern das kann man schon so sehen und er sieht es halt so. Also deswegen, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, also ich habe da eine ganz klar, also ich sehe da ein paar Punkte anders. Punkt 1, also um das mal aufzuklären, Kühne und St. Pauli würde natürlich niemals passen, so von den Mentalitäten. Das wird leider nie ein Thema sein. Wäre ja auch ganz interessant, ob man dann sagen würde, geht mit Pauli dann eher bergab, weil die Mentalität und alles verloren geht.
Also wenn er das wirklich machen würde, dann wäre es wirklich...
Nein, aber ich finde es ganz interessant, den Gedankenansatz. Wie würde man das denn sehen? Ich gebe euch auch mein Ergebnis dazu. Wenn ein Kühne sich mit Pauli zusammentun würde, na klar hat das erstmal den Vorteil, man denkt, oh, da ist ein großer Investor mit einer unglaublichen Power. Das würde ja wahrscheinlich erstmal, würde jeder erstmal als Chance sehen, aber man würde, da würden ja Welten aufeinander prallen, dass der ganze Verein in seiner Mentalität zusammenbrechen würde. Also ich glaube, die hätten fast mehr Probleme mit Kühne als ohne. Und dann muss ich sagen, ich finde seine sein Interview schon so ein bisschen emotional. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, ich pöbel jetzt, erst bin ich noch ein bisschen inhaltlich und fast 2 Jahre zusammen. Ich finde, auf diese Kritik ist Bold auch im Interview eingegangen beim HSV. Er hat gesagt, ja, man kann einen Weg sozusagen gehen und das sind sie gegangen mit den Säulenspielern und wenn der dann nicht funktioniert, dann muss man das ja aber auch sich eingestehen und einsehen und dann bloß nicht stur bleiben und sagen, wir machen jetzt weiter, sondern eben korrigieren und einen anderen Weg gehen. Also ich finde, da kannst du das auch einfach umdrehen und sagen, wir sind erst den Weg gegangen, jetzt ist es besser, den anderen Weg zu gehen, anstatt stur zu bleiben. Und,
ja, total. Man kann alles mal von beiden Seiten sehen, aber deswegen meinte ich so, die Seite, die er sieht, ist halt auch eine Seite, wo man sagen kann, ja, also wenn man es so sehen will, kann man es so sehen und es ist jetzt nicht völlig weltfremd. Das ist einfach nur das, was ich meinte. Ich will jetzt nicht mega verteidigen, mache ich natürlich ein bisschen, aber...
Aber eins ist doch auch klar. Sollten wir am Ende der Saison aufsteigen, dann ist Kühne der Erste, der sagt, dass er genau das seit Jahren gefordert hat, dass er auf junge Spieler gesetzt wird. Also ganz ehrlich, der hält seine Fahne so in den Wind, wie es
passt. Aber stopp. Ich finde, da kann man noch sagen, steigen wir auf, hatte Kühne, was wir heute besprochen haben, krass Unrecht. Und dann kann man ihm gerne sagen, guck mal, du hast keine Ahnung. Steigen wir nicht auf, kann man natürlich aber auch mal, ich finde, nämlich im Ende hat der Recht, der den Erfolg hat. Und steigen wir nicht auf, dann hat Kühne, wie Gato schon sagt, wirklich einen validen Punkt. Dann hat es mich nichts gebracht, auf die jungen Spieler zu setzen. Aber selbst wenn Kühne Unrecht hat und im nächsten Jahr sagt, ey, ich habe zwar nur gepöbelt und hatte Unrecht, aber ich hätte jetzt trotzdem Bock zu unterstützen, muss man sich ja trotzdem damit beschäftigen. Da kann man ja dann nicht sagen, ja, ich bin jetzt aber eingeschnappt und du warst immer gegen uns und nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Also das wäre ja auch unprofessionell.
Ja, also ich glaube, aktuell, ich meine, wir sind nach 5 Spielen 10. an der 2. Bundesliga, spricht der Erfolg absolut nicht für uns und der Weg vielleicht auch nicht, aber Kühne hat natürlich auch 0,0, würde ich mal behaupten, Einsicht in die Strategie und den Plan des HSV und welchen Weg die verfolgen und was das für junge Spieler sind. Der ist ja auch null ein Fußballfachmann so. Der sieht das halt aus seinem Makrokosmos, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Der sieht halt HSV jetzt vierte Spielzeit, zweite Liga, 10. Platz. Und erst hast du die Strategie, dann die Strategie so und Punkt. Und du kannst natürlich, wenn du näher reinguckst, kannst du sagen, okay, jetzt seit 3 Jahren Kontinuität, es wurde viel Schrott beiseite geräumt, es geht wieder bergauf, aber das erkennt man jetzt von außen halt noch nicht. Das erkennt man dann hoffentlich in 1-2 Jahren so, ne? Aber das ist halt so die Differenz.
Ich finde einfach wichtig, dass sich der HSV nicht von Kühne abhängig macht. Und das, das ist für mich so das A und O. Weil dann sehe ich die Sachen auch in einem ganz anderen Licht. Dann kann er von mir aus über den HSV sagen, was er möchte. Dann kann er kritisieren, dann kann er sonst was sagen. Wenn der HSV aber irgendwie abhängig ist von ihm, dann hat das Ganze immer so ein Geschmäckle. Weil sollten wir finanziell von ihm abhängig sein, dann ist sowas auch so ein bisschen als Meinungsmache, um den Verantwortlichen so ein bisschen seine Meinung aufzudrängen. Und das finde ich dann halt schwierig.
Bleiben wir mal bei der Kohle. Also habt ihr recht, ich würde sagen, über Kühne haben wir jetzt da genug geredet. HSV hat 10 Millionen Corona-Hilfe bekommen. Was sagt ihr dazu? Geil oder scheiße oder unfair oder typisch Fußball wird bevorzugt?
Naja, ich habe es ja nur aus der Presse irgendwie mitbekommen. Diese Corona-Hilfen sind natürlich auch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Und wenn der HSV diese Voraussetzungen erfüllt, dass sie ihnen Corona-Hilfe zusteht, dann finde ich, müssen sie diese Corona-Hilfen in Anspruch nehmen, weil, also ich weiß jetzt nicht, wie es rechtlich ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da auch belangt werden kann, wenn man irgendwie Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt, weil irgendwie keine Kohle da ist und man keine Hilfen in Anspruch nimmt. Also ich glaube, dass der Verein sich damit einfach, also dass das einfach auch machen muss, diese Hilfen in Anspruch nehmen, und wenn sie ihm zustehen, dann finde ich, sollten sie das auch machen. Deswegen sehe ich das irgendwie ganz, ganz, ganz klar.
Sehe ich auch so. Klassischer Fall von don't hate the player, hate the game, so ungefähr. Also wenn das die Regeln sind und man das kriegen kann, dann ist es so. Unter HSV geht es ja wirklich finanziell mega schlecht, das ist ja jetzt auch in den Bilanzen bekannt, also finde ich auch völlig in Ordnung. Ein Skandal ist natürlich, dass jetzt ein bisschen rausgekommen ist, dass es beim HSV verhältnismäßig weniger Zuschauer ins Stadion dürfen als bei St. Pauli. Mhm. Also, und das hat wohl damit zu tun, dass das Gesundheitsamt entscheidet, wie viele Leute an dem jeweiligen Spieltag ins Stadion dürfen. Und das entscheidet nicht das Gesundheitsamt der Stadt Hamburg komplett für HSV und St. Pauli, sondern das jeweilige Gesundheitsamt in dem Bezirk. Und dass da HSV und St. Pauli nicht im gleichen Bezirk sind, ist HSV anscheinend wohl strenger. Und die sagen, nee, ist nicht so viel. Und bei St. Pauli lascher, was natürlich unterm Strich eine riesen Frechheit ist. Oder wie seht ihr das?
Also in der gleichen Stadt, dass das so unterschiedlich gehandhabt wird, finde ich, ist tatsächlich echt eine Frechheit. Und der HSV finde ich auch gut, und sich da auch öffentlich äußern und auch Zuspruch kriegen von vielen anderen, auch aus der Politik und auch in der Presse, dass irgendwie auf jeden Fall auch breit getreten wird, dass das nicht angehen kann, dass sowas unterschiedlich gehandhabt wird. Also ja, da sehe ich ganz klar gleiches Recht für alle. Und
ja. Zumal, glaube ich, Innensenator, der dafür zuständig ist, Andi Groth, das ist, glaube ich, von Hamburg, ein Pauli-Fan ist, ne? Also damit geht die ganze Sache nämlich schon mal los. Der hat, glaube ich, irgendwie Dauerkarte und ist wohl mehr oder weniger bekennender St. Pauli-Fan. Also ich würde sagen, da stinkt der Fisch vom Kopf, ne? Das ist, den müssen wir ganz genau im Auge behalten, den Jungen. Und das ist auch gut, finde ich, wie du sagst, dass man da so ein bisschen öffentlich dann jetzt was einfordert, um den Mann halt auch unter Druck zu setzen, oder was heißt ihn, ne, die Ämter unter Druck zu setzen, dass das, finde ich, auch nicht sein kann, weil natürlich ist das völlig willlos, also als ob dann eine andere Fan, also das ist völlig, völliger Schwachsinn.
Ja, also liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwelche korrupten Geschichten von Herrn Grote kennt, dann bitte doch einmal in den Nachrichten an uns schicken.
Ja, absolut. Wir wollen bitte nur HSV-Fans als Politiker haben. Das ist der Bürgermeister. Tschentscher ist ja eher HSV-Sympathisant, wie er sagt. Also hat sich da so ein bisschen auf die HSV-Seite geschlagen, ob es jetzt seine Wahltaktik ist oder nicht, weil vielleicht mehr HSV-Fans gibt als Pauli-Fans, weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall eher Sympathisant, was natürlich sehr, sehr gut ist. So, dann schauen wir noch mal, was wir sonst noch haben. Jan Fantris Pran schreibt, wir steigen auf und haben eine geile, junge und entwicklungsfähige Mannschaft. Also hier ist ruhig, hier ist auf jeden Fall viel positive Vibes in den Kommentaren drin, obwohl jetzt auch was Negatives. Grinkovic schreibt, der HSV holt mit Labbadia 39 Punkte in der Rückrunde und schafft den Aufstieg. Also wird auch schon weit in die Zukunft geguckt. Haben wir gegen Bremen eine realistische Chance? Was sagt ihr dazu? Ja, nein, vielleicht? Nach dem Sandhausen-Spiel spielen wir gegen
Bremen. Also sorry, ich ganz klar mit dem Ja. Was soll denn das? Also ich finde, dass das Heidenheim-Spiel, wo wir unentschieden 0-0 gespielt haben, viel schwerer ist. Bremen wird so überschätzt. Letztes gutes Spiel, ansonsten Kacksaison. Mannschaft völlig im Umbruch. Da muss ich alles zu neu zusammenfinden. Ich glaube, gegen Bremen wird es wesentlich leichter, als man denkt.
Ja.
Das ist der Name, der da noch rumschwirrt. Ja. Und nee. Also sorry,
das gegen Bremen. Die haben natürlich jetzt Dux vorne, ne? Haben die? Also der ist natürlich Player to watch, der direkt irgendwie zwei Buben gemacht hat. Aber gut, da sprechen wir nächste Woche drüber. Ich denke, Bremen haben wir schon irgendwie auf der Platte und das wird schon irgendwie gehen. Auch wenn es natürlich kein Heimspiel ist. Ich glaube, das ist ein Auswärtsspiel. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Sandhausen.
Und dann auswärts gegen Bremen, ja.
Genau, auswärts gegen Bremen. Da werden wir uns jetzt gut vorbereiten gegen Sandhausen. Und leider, Muchel, da kannst du dazu was sagen, wo man, ja, viele haben sich auch an der Tankstelle vorbereitet. Das geht natürlich immer noch, aber der Kiez wird, ja, und den kannst du ganz gut, Muchel, oder?
Genau, der Ossi Mike, der Kiezwert von der Tankstelle, ein guter Freund von mir und der leider vor ja, einigen Wochen schon an Krebs erkrankt ist und leider den Kampf jetzt verloren hat letzte Woche und ja, sehr, sehr traurig, weil mit ihm nicht nur ein toller Freund und Mensch und auch Kiezwert irgendwie verloren geht, sondern auch irgendwie eine ganz wichtige Person innerhalb der HSV-Fanszene. Das werden viele gar nicht so wissen oder auch viele gar nicht so mitbekommen haben. Mike ist jemand gewesen, der ein starkes Bindungsglied zwischen vielen Generationen war. Also nicht nur, dass er als Mitglied der Hamburg Ultras, also einer der alten oder älteren Hooligan-Szenen aus Hamburg war, sondern eben auch jetzt als Wert so ein Dreh- und Angelpunkt für viele HSV-Fans aus allen verschiedenen Generationen und Schichten und dementsprechend halt auch viel vermittelt hat zwischen internen Streitigkeiten von irgendwelchen Ultragruppierungen oder wenn es mit auch Milieustreitigkeiten, wenn mal irgendwelche jungen HSVer so ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, war Mike immer jemand, der sich da hingestellt hat und da vermitteln konnte, weil er halt überall sehr geschätzt war und ein Standing hatte und ja, deswegen ein sehr herber Verlust für die HSV-Fanszene und ja, da wird es jetzt am Samstag vor dem Sandhausen-Spiel einen Trauermarsch geben am Stadion und soweit ich gehört habe, ist der HSV auch gerade in Klärung, dass die Mannschaft mit dem Trauerflor spielt. Das muss von der DFL noch genehmigt werden. Und es wird auch noch einen riesen Spruchband und geben, die Ultras werden am Wochenende noch am Freitag noch einen riesen Spruchband malen und ja, es ist eine krasse Anteilnahme und sehr trauriges trauriges Ereignis und ja.
Ja, da natürlich alles Gute, ja, irgendwie an alle, an die Family, an die Friends. Ja, aber wird der Tankstelle, für die Tankstelle nicht kennen, auf dem Kiez eigentlich die HSV-Kneipe, so ein bisschen kann man sagen, Muchel, oder?
Das ist, kann man auf jeden Fall so sagen, dass das die HSV-Kneipe ist, weil, also als ich mit 17 nach Hamburg gezogen bin, war das für mich so die erste Anlaufstelle auf dem Kiez und ist es auch immer noch und also auf der Reeperbahn sind wenig HSV-Kneipen, aber das ist wirklich die HSV-Kneipe, wo sich jeder trifft, wo der Supporters-Club seinen Supporters-Tresen hat, wo irgendwelche Fan-Treffen gemacht werden, wo auch Spieler ab und zu mal ein Bierchen trinken und von ganz normalen HSV-Fans bis zu irgendwelchen Hardcore-Ultras, bis zu irgendwelchen Hooligans, wirklich alle einen Platz finden und alle unter dem Deckmantel des HSVs irgendwie zusammen ein Bierchen trinken, was irgendwie ganz besonders ist. Und die Kneipe wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Es sind insgesamt drei Betreiber. Ossi Mike war einer davon, aber also halt auch der wichtigste und das Aushängeschild. Und sein Sohn, der jetzt schon seit längerem auch mit in der Kneipe arbeitet, wird natürlich seinen Part da übernehmen und tritt da in große Fußstapfen, wo wir ihn alle nur unterstützen, supporten können. Also wenn ihr auf dem Kiez seid, trinkt gerne ein Bierchen in der Tankstelle und hört euch die Geschichten an, schaut euch Bilder an, die da an den Wänden hängen von irgendwelchen alten HSV-Spielern und ist auf jeden Fall immer ein Besuch wert.
Ja, oh, finde ich mega. Kann man, war ich auch lange nicht mehr, natürlich jetzt auch ein bisschen Corona-bedingt.
Genau.
Ja, aber muss man echt mal hingehen, der Kiez hat ja wieder offen, auch jetzt nachts und nicht nur am Tag. Also da kann man, muss man eigentlich mal als HSV-Fan gewesen sein. Ja, weiter geht's gegen Heidenheim, habe ich eben schon gesagt.
Sandhausen?
Wow, Heidenheim war 0-0. Heidenheim war 0-0 das letzte Spiel. Er war noch ganz gefangen in deiner Geschichte gegen Sandhausen. Und ja, sag mal, wie ist euer Tipp gegen Sandhausen? Glaubt ihr, gleiche Mannschaft steht auf dem Platz? Werden wir noch was ändern? Oder habt ihr Schiss vor Dietmeyers Mannschaft?
Nee, ich eigentlich nicht. Also ich finde, auch da bin ich wieder optimistisch. Ich bin das jetzt auch nicht irgendwie so auf Krampf oder setze mir das nicht in den Kopf, sondern das ist irgendwie so gerade ein Bauchgefühl. Aber gleichzeitig bestätigen, finde ich, die Tipico-Quoten ein oder auch die Tabellensituation. Sandhausen einfach, muss man davon ausgehen, wir spielen bei uns zu Hause. Sandhausen spielt ab und zu auch mal ein bisschen offensiv mit. Das liegt uns eher als jemand, der sich hinten reinstellt. Wir sind von der Qualität besser. Sandhausen wird für mich die Saison über gegen den Abstieg spielen. Deswegen glaube ich, ist es wesentlich leichter als gegen Heidenheim und wir haben gegen Heidenheim stabilen Eindruck gemacht. Deswegen sprechen für mich neben meinem Bauchgefühl alle Parameter für einen klaren Sieg. Habe ich auch Geld drauf gesetzt und ja.
gut so.
Also ja. wenn man schaut, ich meine, Sandhausen, ne, 3 geschossene Tore, 8 Gegentore, da ist die Offensive nicht so stark und in der Defensive, da rabbelt es dann auch schon mal. So, also ich glaube, dass wir da tatsächlich, ich gehe ganz stark von einem 3-0 aus.
Ja, das finde ich
gut. Wenn wir mal bei Ergebnissen sind.
Was, um mal Butter bei den Fischen, ne?
Genau.
3-0. Ich sage tatsächlich, ich glaube an ein 2-0 oder 2-0. Ne? Heuer Fernandes hält sich ja momentan aus Hemd und Hose. Gegen Heidenheim da auch echt wirklich eine starke Leistung gezeigt. Und ich hoffe, dass unsere Verteidigung weiterhin so stabil bleibt, dass die 0 steht. Und dass ich dann auch beim Tippspiel, bei Kicktipp mal wieder ein bisschen besser performe. Das war letzter Spieltag wirklich grausam. Werde ich mich mal wieder so ein bisschen anstrengen.
Aber willkommen in meiner Welt. Aber Gato, dazu vielleicht eine Frage hier bei Instagram. Schreibt Nielsen Gehlmann, arbeitet Gato auch oder ist der nur im Urlaub? Was ist da los bei dir?
Ja, ich bin tatsächlich schon wieder im Urlaub. auch wenn es so aussieht, dass ich nur im Urlaub bin, das ist, glaube ich, irgendwie jetzt Urlaubstag 15 bis 20 dieses Jahr. Aber alle, die ich hatte, bin ich tatsächlich weggeflogen. Deswegen sieht es, glaube ich, irgendwie so relativ mucho aus. Und ja, ich bin das erste Mal auf Ibiza und nicht, ich sag jetzt mal, auf Mallorca. Das sind ja so die Inseln, die man da vergleicht.
Boah, du bist so in Ordnung. Der Robert Geis der HSV-Szene, ne? Ständig unterwegs, irgendwie im Jet-Set-Leben.
Ja. Auf jeden Fall die vierte Woche jetzt in diesem Jahr schon, das stimmt. Obwohl davon war eine in Deutschland, eine auf Malle und eine Barcelona, eine Ibiza, genau.
Ja, hast du denn schon eine Kneipe gefunden auf Ibiza, wo du am Samstagabend HSV gucken kannst?
Nee, noch nicht. Und da wünschte ich tatsächlich, ich wäre auf Mallorca, weil als ich da tatsächlich einmal die Tipps, da war ich glaube ich irgendwie im Frühjahr oder so, wo kann man da HSV gucken, da kamen natürlich herrliche Tipps, ne, mit Deutsches Eck in der Schinkenstraße und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich alles und da sind auch viele HSV-Fans. Aber jetzt hier vielleicht auch die Frage, gibt es HSV-Fans, die auf Ibiza sind und mit denen ich zusammen vielleicht Samstagabend das Spiel gucken kann? Und wäre geil, wenn es jetzt irgendwie nicht nur auf dem Handy mit Sky Go wäre, sondern vielleicht auch irgendwo in einer Kneipe. Also, falls ihr da Tipps habt und wenn ihr nicht auf der Insel seid und jemanden kennt, dann auch gerne Tipps, wo man das gucken kann. Denn ich bin natürlich offen für alles. Wir sind hier mit so 2 Pärchen und ich schleppe die einfach mit. Ansonsten gehe ich auch alleine hin und kapsel mich ab. Da hat natürlich der Verein Vorrang, ist ja klar. Also ich habe auch noch keine Idee. Deswegen gerne Tipps her und ich werde den HSV hier international anfeuern.
Ja, das ist leider auf jeden Fall.
Ja. Naja, wir werden sehen.
Also ich weiß, dass Ringo Klemm, ehemalige Kiezgröße vom Kiez, mittlerweile eine Kneipe auf Ibiza hat. Vielleicht
Ringo Klemm. Das ist natürlich auch richtig geil, aber herrlich.
Findet man die Kneipe ja noch und
schauen wir mal. Dann mache diese Kiez, also natürlich jetzt mit tragischer Anlass, aber so diese Kiez-Geschichten wenn du nochmal ein paar auf Lager hast, die sind ja eigentlich immer HSV-Kneipe und wer wie was wo mit wem und gegen wen, finde ich immer irgendwie geil. Immer herrlich. Da können wir mal Gedanken machen. Und aber erstmal 3 Punkte, würde ich sagen, gegen Sandhausen.
Ich habe ja, weiß nicht, 15, 16 Jahre Türsteher auf dem Kiez gemacht.
Boah, so geil.
Und tatsächlich bin ich jetzt am Freitag auch, also wer auf dem Kiez ist, kommt gerne mal im Hans-Albers-Eck vorbei. Ich mache dieses Freitag, springe ich mal wieder ein und supporte die Jungs an der Tür und arbeite mal wieder eine Nachtschicht an der Tür. Und wer vorbeikommen möchte, Hans-Albers-Platz, irgendwie Albers-Eck, ab 21 Uhr bin ich am Start und freue mich über jeden, der auf dem Plausch vorbeikommt. Und ja.
Das ist richtig geil, oh Mann, vielleicht zu gerne. Scheiß Urlaub. Kann ich nicht ins Albers-Eck, kann ich nicht HSV im Stadion gucken, so eine Kacke. Aber gut, was soll's.
Ja. Dafür sehe ich an deinen Stories, wie du perfekt den Clubtanz zu Rara Rasputin mittlerweile tanzen kannst. Also vielleicht können wir da nächste Woche mal eine Story bei Instagram posten, wie du diesen Tanz den Hörern zeigen kannst.
Ah, herrlich, ich werde mir Mühe geben. So, ach, schöne Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch das gefällt, dann bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen. Ich glaube, bei dem Apple Podcast App gibt es das. Abonniert uns auf den allen möglichen Plattformen. Die letzten Monate waren mega für den Podcast. Wir sind wirklich gewachsen. Ihr habt uns empfohlen und geteilt. Und also das war wirklich richtig, richtig cool. Nicht zuletzt von den Gästen, die wir hatten. Einige sind noch in der Pipeline, die wir schon letzten seit einigen Wochen ankündigen, aber demnächst kommen sie wirklich. Wir müssen sie auch erstmal mit denen zusammen telefonieren und alle Zeit haben. Und ja, das macht mega viel Spaß mit euch. Bleibt weiterhin so aktiv in der Kicktipp-Runde, in der Telegram-Runde und bei unseren Stories, antwortet drauf. Das ist eine richtig coole HSV-Community und das macht Bock. Jetzt muss der HSV nur noch auch nochmal liefern, dann wäre doch alles in Ordnung, oder?
Das werden sie. Spätestens Samstag.
Genau. Also, bis dahin und nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao. Ciao.